Aber die Menschen vermehren sich und mit dieser Vermehrung breitet sich auch die Gewalt unter den Menschen aus und es kommt sogar zur okkulten Perversion. Die Söhne Gottes, gefallene Engel nach dem Judasbrief, gehen sexuelle Beziehungen ein mit Menschen, Frauen. Und daraus werden Riesen geboren. Der Text sagt, damals und auch nachher, nach der Sintflut, habe es das wiedergegeben. Das ist diese traurige Entwicklung in dem ersten Zeitalter. Aber wir dürfen ganz wichtig nicht vergessen, gleich nach dem Sündenfall, Gott ruft Adam, das erste Wort, das Gott gesprochen hatte nach dem Fall, war auf Hebräisch, Ayeka, wo bist du? Adam, wo bist du? Gott sucht den Menschen und in 1. Mose 3, Vers 15 kündigt er den Erlöser, den kommenden Erlöser an, als Nachkomme von Eva. Er wird eines Tages der Schlange den Kopf zertreten und dabei eine Todeswunde erleiden, indem die Schlange ihm in den Fersen beißt, in den Fersen sticht. Aber wir sehen auch in diesem Niedergang ein Zeugnis für Gott, einen Überrest. 1. Mose 5 beschreibt 10 Generationen von Adam bis Noah. Das steht ganz deutlich im Gegensatz zu dieser in Kapitel 4 beschriebenen Linie von Kain, die sich von Gott weggewendet hatte. Wir haben hier Adam, Seth, Enosh, Kenaan, Mahalalel, Jered, Henoch, Methuselah, Lamech, Noah. Henoch wurde sogar entrückt, muss den Tod nicht sehen. Über diese 10 Generationen wird nicht viel gesagt, was die Großes geleistet haben. Sie stehen einfach da als Zeugen Gottes. Denn über diese Linie sollte später einmal der Erlöser kommen. Das ist die messianische Linie, die zum Retter hinführt. Das ganze Zeitalter, das da mit 10 Generationen beschrieben wird in 1. Mose 5, umfasst 1656 Jahre. In diesem Kapitel haben wir ständig einen Refrain. 7-mal heißt es, und er starb, und er starb, und er starb. Um zu betonen, wie der Tod durch die Sünde in die Welt gekommen war und von Generation zu Generation hindurchgedrungen war. Also etwas Unnatürliches, denn es war die Folge der Rebellion gegen Gottes Bund mit Adam. Alles hat einen Höhepunkt erreicht, das Maß wurde schließlich erreicht und so kommt das Ende dieses ersten Zeitalters mit dem Gericht Gottes. 1. Mose 6 bis 8, da kommt die Sintflut. Nach 120 Jahren Gnadenzeit, Noah war der Prediger der Gerechtigkeit, 2. Petrus 2, hat die Menschen zur Umkehr aufgerufen, aber niemand wollte hören. Nur seine eigene Familie, seine Frau, seine 3 Söhne und die 3 Schwiegertöchter gehen in die Arche und werden gerettet mit den Tieren, die sie mitnehmen. Es gab 120 Jahre Gnadenzeit. So lange wollte Gott nach 1. Mose 6 noch durch seinen Geist rechten mit den Menschen. Und nach diesen 120 Jahren schloss Gott die Türe der Arche. Die Gnadentür war vorbei. Das Gericht kam über die ganze Welt. Die weltweite Sintflut schließt das erste Heilszeitalter ab. Wir fassen also zusammen. Wir haben gesehen, einen guten Anfang. Gottes Segen, Gottes Bund mit Adam. Und wichtig, dieser Bund ist jetzt nicht am Ende mit der Sintflut. Dieser Bund geht weiter. Denn all diese Grundlagen, die Einsetzung der Einehe, der Aufruf zur Vermehrung und Fruchtbarkeit und Vermehrung, der Aufruf, die Erde zu verwalten und so weiter, das geht weiter. Natürlich das Gebot mit dem Baum der Erkenntnis, das ist nicht mehr relevant, weil es den Baum der Erkenntnis nicht mehr gibt, das Paradies nicht mehr gibt. Durch die Sintflut ist die ganze Welt vollkommen verändert worden und in der Sintflut sind auch die Erdschichten entstanden. Durch die Sintflut und durch die Folgekatastrophen, die geologischen Erdschichten. Und so hat sich die Oberfläche der Erde vollkommen verändert. Vom Paradies ist nichts mehr zu finden. Aber halten wir fest, dieser Bund geht weiter und gilt auch heute noch. Wenn wir auch bedenken, Gott hat den Menschen, 1. Mose 1, Vers 27, geschaffen, Mann und Frau schuf er sie. Wörtlich im Hebräischen männlich und weiblich. Das bedeutet also, Frauen sollen bewusst Frauen sein wollen und Männer bewusst Männer sein wollen. Das tönt vielleicht banal, aber in unserer heutigen Zeit mit diesen jüngsten Bewegungen, wo man sagen will, jeder soll sein Geschlecht selber wählen dürfen. Das sei nur etwas, was die Gesellschaft uns aufgedrängt habe. Wird das hochaktuell. Und wenn man das im eigenen Umfeld erlebt hat, wie jemand sein Geschlecht verändert hat, also ich habe das so tragisch erlebt, ich bin schier durchgedreht. Das war ein Jugendfreund, mit dem ich christliche Lage gemacht habe. Das ist unglaublich. Aber da muss man sagen, wie wichtig dieser Adam-Bund auch heute noch ist. Und er steht, er wird auch gebrochen durch Homosexualität. Das ist alles ein Bruch mit dem Bund Noah. Auch Ehebruch ist ein Bruch mit dem Bund mit Adam, will ich sagen. Und auch jeglicher vorehelicher Verkehr ist ein Bruch des Bundes mit Adam. Und so ist dieser Bund also wichtig. Das war der gute Anfang im ersten Heilszeitalter. Und dann haben wir die traurige Entwicklung gesehen, wie die Menschen von Gott weggegangen sind. Aber es gab einen treuen Überrest. Und schließlich kam die Sintflut, ein Ende, das Gericht fordert. Und nun kommen wir zum zweiten Heilszeitalter von Noah bis Abraham. In 1. Mose 9, nach der Sintflut, Noah und seine Söhne landen mit der Arche auf dem Gebirge Ararat. Übrigens ein Gebirge, das bis auf über 5000 Meter hoch geht in der heutigen Türkei. Noah und seine Söhne und ihre Frauen landen auf dem Ararat, sie steigen aus, es beginnt alles von vorne. Gott schließt mit Noah einen Bund. Von diesem Bund wird ausdrücklich gesagt, er wird geschlossen mit der ganzen Erde, mit allen lebendigen Wesen. Und er soll auf ewige Generationen hindauern, das heißt, solange die Erde besteht, solange es Generationenabfolgen gibt. Auch da müssen wir wieder betonen, der Bund mit Noah hört dann nicht auf mit dem Ende des zweiten Heilszeitalters, sondern dieser Bund geht in seiner Bedeutung weiter bis zum Ende der Welt. Der Regenbogen wird als Zeichen dieses Bundes mit Gott eingesetzt, mit Noah eingesetzt. Er soll auch versichern, dass Gott nie mehr die ganze Erde mit Wasser überschwemmen würde. Lokale Überflutungen, Tsunamis, das kann es geben. Aber keine globale, weltweite Überflutung mehr. Gott segnet Noah und seine Söhne und gibt ihnen wieder einen Auftrag. Und zwar unter anderem wieder Fruchtbarkeit und Vermehrung. Gott will, dass der Mensch sich über Generationen weiter fortpflanzt und sich auf der Erde ausbreitet, heißt es ausdrücklich. Er soll also nicht an einem Ort zusammenbleiben, sondern die ganze Erde füllen. Auch das wird hier wieder in Bestätigung von Adams Bund im Noah-Bund auch mit eingetragen. Wie im Adams Bund Anweisungen da waren für die vegetarische Nahrung, gibt es hier auch wieder Anweisungen, und zwar eine Erweiterung des Speisezettels. Gott erlaubt Fleisch als Nahrung. Aber auch hier wieder mit einer Einschränkung, um den Gehorsam des Menschen zu testen. Gott sagt, aber ohne das Blut. Das Blut ist ja der Inbegriff des Lebens. Wenn das Blut von einem Körper getrennt wird, dann ist das Lebewesen tot. Und dadurch, dass der Mensch zwar die Erlaubnis bekommt, seit Noah, Tiere zu schlachten und sie zu essen, drückt er aus, indem er die Tiere so schlachtet, dass das Blut abfließen kann, sagt der Mensch gewissermaßen, ich anerkenne, dass Gott der ist, der das Leben aller Lebewesen in der Hand hat. Nicht wir verfügen darüber, sondern wir schlachten nur, weil wir diese Erlaubnis Gottes haben. Natürlich hat dieses Blutgenussverbot noch weitere Bedeutungen. Blut sollte nicht zu einer täglichen Nahrung werden. Denn das Blut sollte ja schließlich später das Mittel werden, durch das Gott Menschen rettet. Durch das Blut seines Sohnes. Und indem er das Blut weglässt, also das Blut abfließen lässt bei der Schlachtung, drückt man aus, das Blut hat für uns eine ganz besondere Bedeutung. Es hat nichts zu tun mit irgendwelchem Alltag. Aber es war wiederum ein Gehorsamstest. Wie der Baum der Erkenntnis, so nun das Blut. Also keine Blutwürste, wo man das Blut isst. Natürlich, in jedem Fleisch gibt es ja Blutresten drin. Aber das bringt man nicht einfach, das bringt man nicht mehr raus. Weil die kleinen Kapillargefäßen, die kann man nie vollständig entleeren. Aber es geht darum, dass bei der Schlachtung eben das Blut hinausgetan wird. Und so finden wir im Neuen Testament, in Apostelgeschichte 15, das sogenannte Apostelkonzil. Und da beschließen die Apostel, Menschen, die aus den Heidenvölkern zum Glauben an Jesus Christus kommen, die dürfen kein Blut essen. Warum? Sind die jetzt auch unter dem Gesetz vom Sinai? Nein. Die stehen unter dem Bund von Noah. Denn der Bund von Noah war gemacht mit der ganzen Welt und solange die Welt besteht. Und darum wird in Apostelgeschichte 15, 20, 29, 16, 4, 21, 25 auf die immer noch aktuelle Bedeutung dieses Verbotes hingewiesen. Es wird dort auch gesagt, kein Ersticktes soll man essen. Das ist bei uns weniger aktuell, aber in Afrika, wenn Tiere gejagt werden, sodass sie in einer Falle ersticken, und man kommt dann vielleicht einen Tag später, wenn man da die Schlagadern öffnet, dann fließt das Blut nicht mehr ab. So wie bei uns im Schlachthof. Nicht wahr? Bei uns kommt der Schlag auf den Kopf und gleich danach werden die Halsschlagadern geöffnet, wie beim Schächten, und man lässt das Blut ausfließen. Aber das ist bei dem Ersticken nicht mehr möglich. Aber zum Beispiel, wie ist es mit dem Jagen? Wenn ein Wildschwein jagt, dann verletzt man das Wildschwein so schrecklich, dass es innerlich zu riesigen Ausblutungen kommt. Und dann macht man das Wildschwein auf und da kann man riesige Mengen von dem Blut kann man rausnehmen und wegwerfen. Ja, und Gott setzt weiter ein die Todesstrafe. In 1. Mose 9 sagt Gott, wer Menschenblut vergießt, so wie das früher Kain getan hatte, aber dafür vor Rache verschont wurde, da sagt Gott, wer Menschenblut vergießt, durch den Menschen soll sein Blut vergossen werden. Das heißt, wer einen Menschen tötet, der hat selber die Todesstrafe verdient. Aber es soll nicht so sein, dass Gott eingreift, sondern der Mensch muss eingreifen. Und damit setzt Gott die Obrigkeit ein. Es geht also hier nicht um die Blutrache, dass irgendein Verwandter zuschlagen kann, sondern die Obrigkeit bekommt hier das Schwert. Und das ist in Übereinstimmung mit Römer 13, wo der Apostel Paulus sagt, dass jede Obrigkeit von Gott verordnet ist. Und dass Gott der Obrigkeit nicht umsonst das Schwert gegeben hat. Mit dem Schwert kitzelt man nicht, oder? Sondern das ist eben das Recht auf Todesstrafe im Fall von Mord. Nun, das war der Anfang, aber es kommt die Entwicklung. 1. Mose 9 bis 11. Noah wird ein Weinbauer, er betrinkt sich. Dieser gerechte Mann. Im Rausch entblößt er sich im Zelt. Ham, sein jüngster Sohn, belustigt sich in übelster Weise über seinen Vater. Ruft seine älteren Brüder, damit sie auch diese Schande ihres Vaters anschauen würden. Das wollten sie aber nicht und haben sich in gebührlicher Weise verhalten, indem sie rückwärts ins Zelt gingen und die Blöße ihres Vaters zugedeckt haben. Danach wird Hams Sohn von Noah verflucht. Hams Sohn Kanaan. Ein Sohn von Ham, Nimrod, wird zum ersten Gewaltherrscher auf Erden. Sein Name Nimrod bedeutet, lasst uns rebellieren. Es kommt zum Bau der Stadt Babylon. Die Nachkommen Noahs vermehren sich schnell. Übrigens, das geht Das geht wirklich sehr schnell mit der Vermehrung, wenn alle mitmachen. Ja, vor kurzem war ich in Deutschland, habe jemanden kennengelernt. Diese Frau kommt aus einer Familie mit 10 Kindern. Und jetzt hatte sie auch wieder 10 Kinder. Und ihr Mann hat ausgerechnet und mir vorgelegt, schau mich einmal ausgerechnet, wenn alle 10 Kinder haben würden und die anderen auch wieder 10 Kinder. In 320 Jahren wären wir 1 Milliarde. Das geht echt schnell. Das wäre ja übrigens auch noch eine Möglichkeit, wie man das Islamisierungsproblem angehen könnte. Ja, also das nur als kleine... kleine Einlage, einfach um zu zeigen, im Prinzip, wie schnell sich die Menschheit vermehren könnte. Aber mit der Vermehrungsrate von heute, das sind wir eigentlich schon deutlich zu schnell für das, was in der Vergangenheit war. Wenn man also die heutige Vermehrungsrate weltweit runtersetzen würde, dann reicht das, um in 5000 Jahren von 8 Menschen, Noah, seine Söhne und ihre Frauen, auf 6 Milliarden zu kommen. Das geht wunderbar. Ein Problem ist, die Leute, die glauben an eine lange Steinzeit von Hunderttausenden von Jahren, ja, ich müsste sogar sagen von, sagen wir, 2 Millionen Jahren, die müssten uns erklären, warum wir eigentlich nur 6,5 Milliarden Menschen auf Erden haben. Das ist nämlich ein echtes Problem. Die glauben, dass es über Jahrhunderttausende blieb das immer schön unten und plötzlich, als die Geschichte aufkommt, das war Prähistorie, das heißt Vorgeschichte, das heißt das, was eigentlich eben nicht Geschichte ist, sondern erfunden ist. Nach der Prähistorie kommt die Geschichte und plötzlich geht das rauf bis auf heute 6,5 Milliarden Jahre. Also, es geht darum, die Menschen haben sich vermehrt, Nimrod wird der erste Gewaltherrscher. Die Menschen bauen die Stadt Babylon im heutigen Südirak und sie bauen einen Turm, das war ein Götzentempel. Eine Zikkurat, wie wir sie hier auf dem Bild sehen, das war ein künstlicher Tempelberg. Diese Stufen sollten verschiedene Vorhöfe des Tempels symbolisieren. Aber im Südirak, im Land Sinjar, ist es flach, so ähnlich wie in Holland. Und die wollten aber ihren Tempel auf einem Tempelberg haben. Und so haben sie den Tempelberg eben aufgebaut als Turm. Und obendrauf dieses Häuschen, das sollte das Allerheiligste sein für einen Abgott. Babylon betreibt von Jugend an Magie, sagt Jesaja 47, Vers 12. Da in 1. Mose 11 haben wir die Jugendgeschichte der Stadt Babylon. Wir sehen hier den Hochmut der Menschheit. Sie wollen einen Turm bauen, einen gewaltigen Turm und sich damit einen Namen machen. Das gleiche Motiv haben die Menschen heute noch, wenn sie in Großstädten möglichst hohe Häuser und Türme bauen. Es ist Hochmut. Es ist diese Grundeinstellung, die in Babel deutlich wurde. Und auch die Mondlandung war eigentlich Ausdruck des Hochmuts des Menschen. Während des Kalten Krieges in den vergangenen Jahrzehnten haben Amerika und Russland wettgeeifert, wer zuerst auf den Mond kommen könnte, und die Amerikaner haben 1969 gewonnen. Aber es war eben dieser Hochmut. Wer kann am schnellsten, am höchsten hinaus? Wir finden hier auch eine Rebellion gegen Gottes Gebot, die Erde zu füllen. Im Bund mit Noah hat Gott gesagt, ihr sollt die Erde füllen. Aber sie wollten beieinander bleiben, um eben von Anfang an globalisiert zu sein. Ja, das war der Punkt. So konnten sie sich viel schneller auch technologisch entwickeln, wenn sie zusammenblieben und die Information austauschen könnten. Aber Gott wollte die Zerstreuung, sodass eben dieser Globalisierung und dem Informationsaustausch weltweit ein Riegel geschoben würde. Es war Rebellion gegen Gottes Gebot, ein Bruch gegenüber dem Bund mit Noah. Die Menschheit beginnt sich zu organisieren. 1. Mose 10 spricht nicht nur über Babylon, die Stadt, die gebaut wurde, sondern auch über die alten Städte, die wir aus der frühesten Geschichte der Menschheit kennen. Erek, Akkad, Kalne, Assur, Ninive, auch Sodom und Gomorra werden schon erwähnt. Zivilisation des Menschen, um die Leere ohne den wahren Gott zu füllen. Wir sehen hier die Generationen von Sem bis Abraham. Es sind wieder 10 Generationen, wie wir das schon hatten von Adam bis auf Noah. Hier haben wir die Linie von Sem über Arpachshad, Shelach, Eber, Peleg, Regu, Serug, Nahor, Tara bis auf Abraham. Diese Linie sollte später die Linie werden, die zum Erlöser führt. Auch da haben wir die messianische Linie. Die Zeit von der Sintflut bis zum Bund mit Abraham dauert 427 Jahre. Und es kommt zum Ende des zweiten Heilszeitalters mit Gericht. Gott greift ein, er verwirrt die Sprachen in Babel, um die verschiedenen Stämme aufzusplittern, damit sie die Erde füllen und damit sie eben den Kontakt und die Verständigung untereinander verlieren. Und dadurch sollte auch jeder Stamm und später jedes Volk eine Eigenständigkeit oder eine Eigenart entwickeln. Also die Vielfalt der Sprachen und die Vielfalt der Kulturausprägungen war absolut Gottes Willen. Und das, wenn wir das so sehen, bekommen wir von Anfang an auch eine biblisch positive Haltung zu einer anderen Art des Lebens. Es kommt auch zur Kontinentalverschiebung. In 1. Mose 10, Vers 25 wird gesagt, dass in den Tagen Pelegs die Erde zerteilt wurde. Die Kontinente drifteten auseinander. Nach der Sintflut war alles ein Superkontinent. Die Landmassen waren zusammen, aber dann driftete Südamerika ab, Nordamerika, Australien und so weiter. Und Gott lässt von da an die Völker ihren eigenen Weg gehen. Gott lässt als Gericht diese Völker, die sich dem Götzendienst in Babel ergeben haben, lässt er in Unwissenheit über Gott und in Unmoral fallen. Paulus schreibt in Römer 1, Vers 24, darum hat Gott sie auch dahingegeben. Das ist ein Gericht, dahingegeben. In den Gelüsten ihrer Herzen, in Unreinigkeit, ihre Leiber untereinander zu schänden. Welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf mehr Verehrung und Dienst dargebracht haben, als dem Schöpfer, welcher gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Die Menschen fallen in schändliche Sünden, weil sie, anstatt den Schöpfer zu verehren, die Natur verehren. Und so sind von Babel her all die verschiedenen Religionen der Welt entstanden, indem es darin um die Verehrung von Naturkräften, Sterne, Sonne, Mond oder Bilder aus Holz, Stein und Metall geht. Da wird die Schöpfung, das Geschöpf verehrt anstatt der Schöpfer. Römer 1, 28. Und gleich wie sie es nicht für gut fanden, Gott in Erkenntnis zu haben, hat Gott sie dahingegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht geziemt, erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke, Ohrenbläser, Verleumder, Gottverhasste, Gewalttäter, Hochmütige, Prahler, Erfinder böser Dinge, Elternungehorsame, Unverständige, Treulose, ohne natürliche Liebe, Unbarmherzige. In Apostelgeschichte 14, Vers 16 spricht Paulus zu Heiden und erklärt ihnen, Gott, der in den vergangenen Generationen alle Nationen in ihren eigenen Wegen gehen ließ. Da verweist er auf diese Zeit ab der Sprachenverwirrung von Babel. Auf dem Areopag in Athen erklärt Paulus, Apostelgeschichte 17, Vers 30, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle an allen Orten Buße tun sollen. Da sehen wir die Zeiten der Unwissenheit, die hatten begonnen mit Babel und hatten sich fortgesetzt, bis nun die Zeit kam, da Jesus Christus in die Welt gekommen ist und seinen Nachfolgern den Auftrag gegeben hat, die frohe Botschaft allen Völkern und allen Nationen zu verkündigen. Und jedes Mal, wenn man wieder an ein Volk oder einen Stamm herankommt, der noch nie vom Evangelium gehört hat, kann man sagen, Gott hat nun diese Zeiten der Unwissenheit übersehen. Jetzt ruft er alle Menschen an allen Orten auf, sie müssen ihre Schuld bekennen und bereuen, das heißt Buße tun, und zu ihm umkehren, zurückkehren zum Schöpfer, sich abwenden von diesen Naturgöttern. In Josua 24, Vers 2, spricht Josua rückblickend von Abraham und von Tara, den Vorfahren des Volkes Israel. Und Josua sprach zu dem ganzen Volk: So spricht der Herr, der Gott Israels. Eure Väter wohnten vor Alters jenseits des Stromes, jenseits des Euphrats. Tara, 9. Generation ab Sem. Der Vater Abrahams, 10. Generation ab Sem. Und der Vater Nahors. Und sie dienten anderen Göttern. Und ich nahm Abraham, euren Vater, von jenseits des Stromes und ließ ihn durch das ganze Land Kanaan wandern. Und ich mehrte seinen Samen und gab ihm Isaak. Wir sehen, der Niedergang ging so weit, dass selbst die messianische Linie im Götzendienst endet. Aber nun kommt ein neues Zeitalter und Gott ruft Abraham aus dem Götzendienst heraus. Aber wir machen zuerst das Resümee. Für das zweite Heißzeitalter, wir hatten einen guten Anfang mit Noah und seinen Söhnen und dem Segen Gottes, dann eine traurige Entwicklung in der Familie Noahs schon und dann mit dem Turmbau von Babel und dem Aufbau der gottlosen ersten Zivilisationen der alten Geschichte nach der Sintflut. Und Gott greift ein mit dem Gericht, die Sprachen werden verwirrt, die Völker werden zerstreut und die Zeit der Unwissenheit beginnt. Gott lässt die Menschen in Unwissenheit und Unmoral fallen. Er lässt die Völker ihren gottlosen Weg gehen. Nun kommen wir zum dritten Heilszeitalter, von Abraham bis Mose. Abraham wuchs auf in Ur, in Chaldäa, im heutigen Südirak, wie man hier auf der Karte sieht, auf der Satellitenkarte, südlich von Babylon. Er war ein Götzendiener, wie auch sein Vater Tara. Plötzlich erscheint der wahre Gott. 1. Mose 12, Vers 1, Gott ruft Abraham heraus aus seines Vaters Haus, aus seiner Verwandtschaft und verheißt ihm: Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Gott ruft aus all diesen Völkern, die er ihre eigenen Wege gehen ließ, einen Mann heraus. Er soll zum Stammvater einer großen Nation werden. Stammvater des auserwählten Volkes Israel. Aber mit dieser Erwählung Israels verwirft Gott nicht die anderen Völker, sondern Gott verheißt Segen durch diese Nation für alle Geschlechter der Erde. Gott möchte, dass der Messias schließlich aus der Linie von Abraham, aus dem Volk Israel, kommen würde. Der verheißene Same der Eva. Und dieser Erlöser sollte schließlich ein Segen werden für die ganze Erde. Die Erwählung Israels ist die Chance für die ganze Welt. Und so finden wir darin bereits im Kern die Botschaft von Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt. Steht da nicht, also hat Gott Israel geliebt. Und dieser Erlöser sollte schließlich ein Segen werden für die ganze Erde. Die Erwählung Israels ist die Chance für die ganze Welt. Und so finden wir darin bereits im Kern die Botschaft von Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt. Steht da nicht, also hat Gott Israel geliebt. Das stimmt auch. Aber der Bibelvers sagt, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder aus jedem Volk, aus jeder Sprache, aus jedem Stamm, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Der Herr Jesus sagt in Johannes 8, Vers 56, 2000 Jahre später, dass Abraham diese Verheißungen für den Messias, über den Messias verstanden hatte. Abraham, euer Vater, frohlockte, dass ihr meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Mein Tag, das ist der Tag des Messias. Übrigens, auch die Rabbiner haben im Zusammenhang mit dem Messias immer wieder gesprochen von den Yememot Mashiach, von den Tagen des Messias. Ein typisch jüdischer Ausdruck. Abraham gelangt über Haran in der heutigen Südtürkei schließlich ins Land Kanaan, ins verheißene Land. Die erste Ortschaft, die er da besucht und die namentlich erwähnt wird, war Sichem. 1. Mose 12, Vers 6. Und Abraham durchzog das Land bis zu dem Ort Sichem, bis zur Terebinte Mores. Und die Kanaaniter waren damals im Land. Und der Herr erschien dem Abraham und sprach, deinem Samen oder deiner Nachkommenschaft will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. In Galater 3, Vers 17 wird über den Bund mit Abraham gesprochen und auch über den späteren Bund am Sinai. Aber da wird klargestellt, dieses aber sage ich, einen vorher von Gott bestätigten Bund, der Bund von Abraham, macht das 430 Jahre danach entstandene Gesetz nicht ungültig, um die Verheißung aufzuheben. Hier werden also der Bund mit Abraham erwähnt und das Gesetz, der Bund am Sinai. Es wird hier gesagt, dazwischen liegen 430 Jahre. Wenn man die Chronologie der Bibel durchrechnet, sieht man von diesem Zeitpunkt da in Sichem, wo Gott diese erste Verheißung macht im Land, angerechnet bis zum Auszug aus Ägypten und dem Bund am Sinai sind genau 430 Jahre. Also hier im Land Kanaan hat Gott den Bund geschlossen, nachdem Abraham herausgerufen war aus Ur in Chaldäa und sich bekehrt hatte. Aber Gott bestätigte diesen Bund immer wieder. Und so sehen wir nach 1. Mose 12 spricht Gott immer wieder von diesem Bund und erweitert ihn auch durch Zusätze. Aber wir sehen hier, es ist ein Bund, der bedeutet, Israel, die Nachkommen Abrahams, sollen das Land Kanaan, das spätere Land Israel, erhalten von Gott. Und aus diesem Volk soll einmal der Segen kommen für alle Völker, der Messias. Der Bund mit Abraham wird mehrmals bestätigt, 1. Mose 13, 14 bis 18, dann das ganze Kapitel 15, in Kapitel 17, dort erweitert durch den Beschneidungsbund, beziehungsweise einfach durch die Beschneidung, die dazugehört, in Kapitel 22, 16 bis 18, aber dann bestätigt Gott diesen Bund auch gegenüber Isaak, in Kapitel 26, 3 bis 5 und 24, und gegenüber Jakob, 28, 13 und folgende, 35, 9 und folgende. Den Erzvätern gegenüber wird dieser Bund ständig bestätigt. Der Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Aber das war nur der schöne Anfang. Es gibt auch da eine Entwicklung. Schauen wir uns die Kapitel 1. Mose 16 bis 50 an. Abraham muss warten, lange warten, bis endlich das verheißene Kind kommt. Über das schließlich die Verheißung, dass seine Nachkommenschaft ein großes Volk werden sollte, erfüllt werden konnte. Und in seiner Ungeduld heiratet er Hagar. Er durchbricht die Schöpfungsordnung, bricht den Bund mit Adam und heiratet eine zweite Frau. Natürlich, seine Frau Sarah war einverstanden, die hat ja den Vorschlag gemacht. Aber das ändert überhaupt nichts. Abraham heiratet Hagar. Es gibt Probleme in der Familie Abrahams. Isaak und Ismael ertragen sich nicht. Auch Hagar und Sarah haben Streit. Es gibt Probleme in der Familie Isaaks. Jakob betrügt seinen Vater. Es gibt einen tödlichen Streit zwischen den Söhnen, Jakob und Esau, sodass Jakob sogar fliehen muss. Und seine Mutter, die ihn zum Betrug dem Vater gegenüber ermutigt hatte, nie mehr sehen wird. Laban, Jakobs Onkel, betrügt Jakob auf grausame Art. Jakob heiratet 4 Frauen. Auch damit bricht er den Bund mit Adam. Es gibt Probleme in der Großfamilie Jakobs. 10 Brüder hassen Josef. Die 4 Frauen streiten sich. Man lese nur die Geschichte über die Geburt der Kinder. Und all diese Namen, die sie den Kindern geben, sind Ausdruck dieser Streitereien untereinander. Natürlich sieht man darin auch etwas von dem Glauben dieser Frauen. Aber es ist Streit und Streit da. Es geht nicht Polygamie. Das funktioniert nicht. Dina, die Tochter Jakobs, wird entehrt und verliert ihre Jungfräulichkeit. Josef wird schließlich als Sklave verkauft. Was ist das für eine Familie? Da wird ein Kind verkauft nach Ägypten. Die 10 Söhne betrügen Jakob grausig, indem sie das Kleid Josefs nehmen und es in Ziegenblut tauchen, um dem Vater vorzutäuschen, ein wildes Tier habe ihn gefressen. Ruben begeht Inzest. Das heißt Unzucht mit einer der Frauen Jakobs. Juda begeht Hurerei mit Tamar. Was ist das für eine Familie? Und so kommt Gottes Zucht über diese Großfamilie. Es gibt eine schreckliche Hungersnot im ganzen Nahen Osten. Aber durch Gottes Gnade, weil er den Bund mit Abraham, Isaak und Jakob nicht aufgeben wollte. Denn dieser Bund war einseitig. In 1. Mose 15 schläft Abraham ein und Gott besiegelt den Bund einseitig, indem das Feuer Gottes zwischen den Opferstücken hindurchgeht. Das heißt, Gott übernimmt alle Verantwortung in diesem Bund. Ich muss erklären, im Altertum haben Könige mit ihren Vasallen, das heißt Untertanen, Bündnisse so geschlossen. Man nahm Tiere, schlachtete sie und schnitt sie in zwei. Immer die entsprechenden Stücke gegenüber auf dem Boden. So entstand eine Bundesstraße dazwischen. Das ist also nicht eine Autobahn, sondern eine Bundesstraße. Man verlas die Abmachungen des Bundes und anschließend gingen beide Parteien zwischen den Tierstücken hindurch und sagten, wenn wir uns nicht an die Abmachungen halten, soll mit uns das geschehen, was mit diesen Tieren geschehen ist. Aber nun, im Bund mit Abraham, 1. Mose 15, schläft die eine Partei. Und die Schechina, das Feuer Gottes, geht alleine durch die Stücke hindurch. Das heißt, Gott sagt, ich übernehme alle Verantwortung. Und bin auch bereit, den Tod auf mich zu nehmen, um die Segensverheißungen an Abraham wahrzumachen. Kann man sich fragen, kann Gott sterben? Darauf kommen wir später. Also durch Gottes Gnade gibt es aber ein Überleben in Ägypten und auch eine Versöhnung mit Josef. Aber diese Großfamilie vermehrt sich, die Bibel sagt, sehr, sehr schnell. Und wenn die Bibel nun nicht mehr sagt, sie haben sich nur vermehrt, sondern sehr, sehr, dann will das etwas heißen. In recht kurzer Zeit wird aus dieser Großfamilie in Ägypten ein Volk. Es begann zu wimmeln. Aber sie fielen in Götzendienst in Ägypten. Sie begannen, den ägyptischen Göttern zu dienen. Und das führt uns zum Ende. Hesekiel 23,3 und Hesekiel 20,7-8 machen klar, dass die Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs in Ägypten den dortigen Göttern gedient haben. Das forderte Gottes Gericht heraus und so fiel Israel als Volk in die Hand der Ägypter, die sie grausam versklavten und befahlen, dass alle Kinder, alle Knaben, die geboren werden, ermordet werden sollten im Nil. Wir sehen hier das Nildelta aus dem All gesehen, das fruchtbare Nildelta in Ägypten. Dort auf der westlichen Seite war das Land Goshen, wo die Kinder Israel wohnten. Wir sehen, es gab einen Anfang in diesem Zeitalter. Abraham verlässt den Götzendienst und ein Ende, Abrahams Nachkommen fallen in den Götzendienst. Und so können wir hier das Resümee vornehmen. Ein guter Anfang, Abraham bekehrt sich, verlässt die Götter von Ur, wird von Gott gesegnet, Gott schließt einen Bund mit ihm. Aber es gibt eine traurige Entwicklung in der Familie und später in der Nachkommenschaft. Die Nachkommen fallen in Götzendienst. Und so kommt es zum Ende, das Gericht fordert. Israel wird ein Sklavenvolk, grausam unterdrückt in Ägypten. Und damit ist dieses Zeitalter am Ende. Das vierte Zeitalter beginnt von Mose bis David. Aber mehr davon heute Nachmittag.